Herzlichen Dank. Es ist interessant, dass wir ein Organ haben, das Stimmen hervorbringen kann, unsere Lunge. Kein Organ kann das sonst so gut. Beim Ausatmen können wir Geräusche machen. Und Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir ihm zu Ehren schön singen dürfen. Ich bin ja gespannt, wenn wir ins Himmel kommen werden, wird es einen großen himmlischen Chor geben, wo wir alle mitsingen dürfen. Auch ich, der ich sehr etwas kratzige Stimme habe. Mit euch möchte ich euch mal eine Geschichte betrachten, die wir in Jesaja finden. In Jesaja, Kapitel 38. Jesaja, Kapitel 38. Und uns eine Lebensgeschichte berichtet. Und ich finde immer interessant, wenn wir Berichte finden von anderen Menschen, die vor uns gelebt haben, wie sie ihr Leben gestaltet haben. Denn man kann immer viel daraus lernen, was haben die anderen Leute gemacht. Du weißt ja bei Geschichtsbeschreibungen immer wieder, im Nachhinein wissen wir alles besser. Aber wenn es vor uns liegt, heißt es so schön in Sprüchen, der Ausgang einer Sache ist besser als der Anfang. Und da wird es eine Geschichte berichtet von Hiskia. Wir finden sie in 2. Könige 20, in 2. Könige 3 und hier in Jesaja 38. Also dreimal wird uns diese Geschichte berichtet. Und da scheint sie sehr wichtig für uns zu sein. Ich lese mal vor, Jesaja Kapitel 38, 1 bis 8. Zu der Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zum Herrn und sprach: Gedenke doch, Herr, wie ich vor dir in Treue und ungeteiltem Herzen gewandelt bin und habe getan, was dir gefallen hat. Und Hiskia weinte sehr. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja: Geh hin und sage Hiskia: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe deine Gebete erhört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will deinen Tagen noch 15 Jahre zulegen und will dich samt dieser Stadt erretten aus der Hand des Königs von Assyrien und will diese Stadt beschirmen. Und dies sei das Zeichen von dem Herrn, dass der Herr tun wird, was er zugesagt hat. Siehe, ich will den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas 10 Striche zurückziehen, über die er gelaufen ist. Und die Sonne lief 10 Striche zurück an der Sonnenuhr, über die sie gelaufen war. Vers 1 haben wir gerade gelesen. Hiskia hat ein bisschen Schnupfen gehabt oder war ein bisschen krank. Es hieß, er war todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Und wenn ich jetzt immer so lese, denke ich immer, wie gehe ich denn mit Menschen um, die nicht krank sind, sondern todkrank sind? Wie gehe ich mit Menschen um, die im Sterben sind? Ich denke, wir sprechen viel in unserem Leben über Erziehung, über Karriere, über die Ausbildung, über Fortschritt, Mode, Freizeitgestaltung, Probleme am Arbeitsplatz, all diese Dinge sprechen wir relativ häufig als Themen. Auch wenn wir älter werden, sprechen wir über die Rente, welches Krankenhaus man aussucht, welchen Arzt man hat und die ganzen Sachen, ja. Aber sehr selten kümmern wir uns um die Fragen, die direkt den Tod ansprechen. Die erste Mal die Frage, wann ist man da todkrank? Also ich kann gleich sagen, todkrank ist man bei schweren Infektionskrankheiten. Es gibt Infektionskrankheiten, da habt ihr Schüttelfrost, Fieber, liegt im Bett, halb Meter über dem Bett und schüttelt herum. Werdet ihr dann merken, häufig, dass man todkrank ist. Oder bei schweren Unfällen von heute auf morgen, zack, wird böse verletzt, ist man todkrank. Oder bei dieser berühmten Diagnose Krebs. Du hast Krebs, das ist eine sehr harte Diagnose. Und dann kommt die nächste Frage: Wie spricht man mit einer Person, die davon betroffen ist. Also ich lese hier aus der Bibel raus, das ist für mich sehr interessant, dass Gott dem Propheten Jesaja einen guten, praktischen Rat gegeben hat. Und der Prophet ist sehr geradlinig, werden wir das so lesen, Jesaja, wie er hingeht, sehr geradlinig, sagt direkt, ohne Jammern, ohne Klagen, ohne Mitleid, sagt sie ihm, König, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Also damit wird Hiskia schon mal aufgefordert, seiner nächsten Generation das Eigentum korrekt zu übergeben, damit es keine Erbstreitigkeiten gibt. Gilt auch für uns, wenn wir älter sind und so zu dieses Stadium hineinkommen, wo wir darüber nachdenken müssen, wie geht es weiter, dass wir diese Sache auch so uns regeln für die Nächsten. Und so nebenbei bemerkt, möchte ich erwähnen, dass unsere Freikirche hat eigentlich einen guten, praktischen Ordner zusammengestellt, der den Umgang mit dem Ende des Lebensalters und seine Konsequenzen beschreibt und der sehr hilfreich angewendet werden kann. Könnt ihr hinterher mal auf mich zukommen, wenn ihr wollt. Aber heute wollen wir ein Menschenleben betrachten. Und zwar von einem Mann, der sein Leben mit Gott gestalten will. Und als er merkt, dass es dem Ende entgegengeht, verhandelt er mit Gott. Wenn wir weiterlesen, die Verse 10 bis 19 in Jesaja 38, merken wir, wie er gebetet hat. Und wir merken, dass sein Verhältnis zu Gott war ein sehr persönliches, freundschaftliches Verhältnis zu seinem Vater im Himmel. Und das hat mich auch zu, wenn wir dieses Gebet durchlesen, wir haben ja mehrere Gebete in der Bibel drin geschrieben, die uns beschrieben werden. Und Jesaja 38, 10 bis 19, wird dann so ein Gebet geschildert. Und das führt mich zu dieser Überlegung, wie bete ich denn oft, wenn ich mit Gott rede? Ist für mich Gott ein unnahbarer, unpersönlicher, unbarmherziger Gott, der mich jetzt hier straft mit irgendwelchen Dingen? Oder ist es mir ein liebevoller, freundschaftlicher Vater, der Interesse an meinem Leben hat? Wenn ihr das Gebet durchliest, werdet ihr dann merken, vom Hiskia, sein Gebet ist direkt, ist aufrichtig und auch voller Akzeptanz, wenn es nicht so sein sollte, wie er es vorhat. Zum Beispiel 38, Vers 13 und 15 habe ich mir hier geschrieben. Bis zum Morgen schreie ich um Hilfe. Da die ganze Nacht über zu Gott geschrien. Aber er zerbricht mir alle meine Knochen wie ein Löwe. Tag und Nacht gibst du mich preis. Vers 14, ich zwitschere wie eine Schwalbe. Habt ihr schon mal gebetet, wie eine Schwalbe betet? Gure wie eine Taube. Meine Augen sehen Verlangen nach oben. Herr, ich leide Not, tritt für mich ein. Vers 15, was soll ich reden, was ihm sagen? Er hat's getan. Und dann Vers 16, Herr, lass mich doch wieder genesen und leben. Und dann Vers 17, siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Als Jesaja zu ihm kam, hat er gemerkt, das bittere Leid wurde ihm zum Heil. Du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten. Denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Vers 19, der Lebende, der preist dich wie ich heute. Und der Vater erzählt den Kindern von seiner Treue. Also Miska war bewusst, wenn ich jetzt wieder leben werde, werde ich diese Treue, die Gott mir gegeben hat, weitererzählen. Also sein Gebet ist sehr aufrichtig, sehr direkt, sehr bittend, und aber auch voller Akzeptanz, wenn es nicht so werden sollte, wie er wünscht. Und Gott erkennt das Ganze, der sieht das Herzen an. Und der Prophet hat es einen Auftrag bekommen, wieder hinzugehen. Jesaja 38, 4 bis 6. Haben wir gerade gelesen. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja. Geh hin und sage Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters, David. Ich habe dein Gebet gehört, deine Tränen gesehen. Siehe, ich will deinen Tag noch 15 Jahre hinzulegen. Und dann Vers 6, ganz wichtig. Und aus der Hand des Königs von Assur will ich dich und diese Stadt erretten. Und ich will diese Stadt beschirmen. Und wir merken hier, Gott erkennt die Aufrichtigkeit Hiskias und verspricht ihm drei Dinge. Erstens, sein Gebet wird erhört. Ihm werden noch 15 Jahre dazugegeben. Zweitens, Jerusalem und sein Volk und er selbst werden von diesem mächtigsten Herrscher der damaligen Zeit, dem König von Assyrien, beschützt, was eigentlich unmöglich war für so ein kleines Land wie Juda. Haben wir letztes Mal schon durchgenommen. Es wurde gerade regelrecht überrollt von dem König von Assyrien. Und drittens, Vers 22, da sprach Hiskia: Was ist das Zeichen, dass ich in das Haus des Herrn hinaufgehen werde? Also Hiskia fragt konkret den Prophet: Du sagst mir, ich werde wieder leben. Ich bin aber hier todkrank, mich schüttelt es, mich friert es, ich habe Schmerzen, ich bin ja kaputt. Woran erkenne ich, dass du recht hast? Und dann Vers 7 und 8 heißt es: Und dies wird das Zeichen vom Herrn sein, dass der Herr dieses Wort geredet hat und das tun wird. Siehe, ich lasse den Schatten der Sonnenuhr um so viele Stufen zurückkehren, wie die Sonne von den Stufen an der Sonnenuhr des Aas bereits abwärts gegangen ist. 10 Stufen zurück. Der kehrte die Sonne 10 Stufen zurück an den Stufen, die es abwärts gegangen ist. Also er darf wählen, ob der Schatten nach vorne oder rückwärts geht. Wer hättet ihr denn gewählt? Und das Unglaubliche geschieht. Nach diesem Gebet merken wir erstmal, Sanherib, der mächtige Diktator und General, muss mit seinen Truppen vor Jerusalem abziehen. Und wir wie ein geschlagener König. Und warum? Es wird gesagt, eine Zahl, 185.000 Soldaten sind plötzlich gestorben. Stell dir mal diese Menge vor, die mit 200.000 Mann kommt er da an. Und ohne Einwirkung des Feindes. Und sowas hat sich rumgesprochen. Und dann kommt ein bis heute nicht erklärbares Naturphänomen dazu, nämlich der Schatten der Sonnenuhr gegen die 10 Striche zurück. Als Kind habe ich gedacht, naja, geht halt zurück. Aber jetzt als Erwachsener habe ich mir überlegt, was das bedeutet. Das heißt also theoretisch, die Erde dreht sich rückwärts. Ist euch das bewusst? Dann, wenn sie rückwärts drehen sollte, ist die Gravitation aufgehoben. Wir sind alle magnetisch. Wir fliegen hier raus aus dieser Erde. Mit einem Ruck sind wir weg. Die Bremskraft dieser Erde, um sie allein zu bremsen, ist ja riesig. Das heißt, wir würden hier verglühen. Wenn ihr schon mal bremst im Auto, werdet ihr merken, wie heiß die Bremsen werden. Ja? Und die Schubkraft rückwärts zu drehen, ist für uns als Menschen unmöglich zu berechnen, wie viel Kraft ich da brauche. Und dieses Ereignis, ist nicht nur in Juda hat sich da ereignet, sondern ringsum die Völker haben es alle bemerkt, dass plötzlich die Sonne zurückgeht. Und die Leute heutzutage, die wir so wissenschaftlich den Verstand hochheben, alles überall als unseren Verstand anbeten, regelrecht, wir sagen, kann man verstandesmäßig nicht nachvollziehen. Es kann nicht möglich gewesen sein. Aber so wird es dreimal berichtet, dass diese Sache funktioniert hat. Und das war der zweite Punkt. Und der dritte Punkt war, Hiskia wird nach 3 Tagen wieder kerngesund. Keine Schwächeattacken mehr, kein Schüttelfrost mehr, keine Angst vor dem unmittelbaren Tod mehr. Sondern wenn Gott gesund macht, dann gibt er uns wieder richtig Energie. Wir wissen, bei dem General, der in den Jordan 7-mal sich untergetaucht hatte, der kam hoch, die Haut war wieder wie ein junges Baby. Also wenn Gott etwas macht, macht es vollständig. Und Hiskia steckt jetzt wieder voller Energie, wie in jungen Jahren. Und dann können wir auch weiterlesen. Und zwar schlagen wir um auf 2. Chronike 27 bis 30. 2. Chronike 32, 2. Chronike 32, Vers 27 bis 30. Also 2. Chronike 32, Vers 27 bis 30, da heißt es: Und Hiskia hatte jetzt sehr viel Reichtum und Ehre. 2. Chronike 32, Vers 27. Und Hiskia hatte sehr viel Reichtum und Ehre. Und er machte sich jetzt Schatzkammern. Wofür? Für Silber, für Gold, für Edelsteine, für Balsamöle, für die Schilde und allerlei kostbare Geräte. Dann musste er sich Vorratshäuser anbauen für den Ertrag an Getreide und Most und Öl und Salbe und Ställe für allerlei Vieh und Ställe für die Herden. Dann geht es weiter, Vers 29, volle Dynamik hier. Und er legte sich Städte an und Besitz von Schafen und Rindern in Menge, denn Gott gab ihm ein sehr großes Vermögen. Und Vers 30, und er, Hiskia, verstopfte den oberen Abfluss des Wassers des Gihon und leitete sie unterirdisch nach Westen in die Stadt Davids. Und Hiskia hatte Gelingen in all seinem Tun. Und diesen Tunnel von Hiskia können wir bis heute besichtigen, der existiert noch, den kann man als Tourist noch begehen in Jerusalem. Was fällt euch beim Lesen dieses Textes auf, was gefährlich ist? Da steht was Gefährliches dabei. Und zwar Vers 27. Er hatte jetzt, nachdem alles vorbei war, sehr viel Reichtum und Ehre. Und habe überlegt, wie gehen wir mit dieser Problematik um? Ich finde es sehr problematisch. Wendet euch mit diesem Vers auf euch an. Es ist nämlich gar nicht so einfach, mit großem Reichtum umzugehen. Wenn ihr wirklich jetzt richtig reich seid, was immer euch so reich vorstellt, werdet ihr merken, dass es schwierig ist. Und mit großer Ehre umzugehen. Und daher wollen wir noch ein paar Verse als Ergänzung lesen, und zwar im gleichen Kapitel, Vers 23 bis 26. Oder auch Vers 22. Also 2. Chroniker 32. Machen wir Vers 22. Und so rettete der Herr Hiskia und die Bewohner von Jerusalem aus der Hand Sanheribs, des Königs von Assur, und aus der Hand aller Feinde, also ringsum, es war ja viele, die er Feinde hatte, und er gab ihnen Ruhe ringsumher. Da heißt es Vers 23, und viele dieser anderen Könige hier brachten Gaben für den Herrn nach Jerusalem und Kostbarkeiten für Hiskia, den König von Juda. Und er war seitdem hoch angesehen in den Augen aller Nationen. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank und betete zu dem Herrn, und der Herr redete zu ihm und gab ihm ein Wunderzeichen. Vers 25, aber Hiskia vergalt nicht die Wohltat, die an ihm erwiesen worden war, denn sein Herz wurde hochmütig. Und es kam ein Zorn Gottes über ihn und über Juda und Jerusalem. Können wir sagen, naja, selber schuld. Aber wie ist es mit uns? Können wir standhalten, wenn wir von allen Seiten geehrt werden? Wenn man plötzlich reich wird und dann überall die Anerkennung kriegt, der Schulter klopft, hast du gut gemacht, oh, fantastisch, du bist der Beste und so. Wir wachsen über uns hinaus, boah, was bin ich der Größte. Und wenn ich dann ein großer Held bin, sollten wir daran denken, dass die Bibel einige Verse gibt. Ich schlage mal nur ein Beispiel davon auf. Sprüche 30, Vers 7 bis 9 heißt es, Armut und Reichtum gib mir nicht, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Oder umgekehrt, wenn ich arm geworden bin, stehle und mich vergreife an den Namen meines Gottes. Und somit ist also für mich Überheblichkeit und Arroganz für uns alle oft ein großes Problem. Und deswegen sollte man Hiskia nochmal anschauen und von ihm was lernen. Kapitel 32 geht es dann weiter. Vers 31 ist sehr interessant, dieser Vers. 2. Chroniker 32, Vers 31. Und so war es auch bei den Gesandten der Obersten von Babel, die zu ihm gesandt hatten, um nach dem Wunderzeichen zu fragen, das im Land geschehen war. Da kommt der entscheidende Satz. Da ließ Gott ihn allein oder ließ ihn gewähren, um ihn zu prüfen, damit er, der Hiskia, alles erkannte, was in seinem Herzen war. Ein wichtiger Satz für uns. Also nach Vers 31 wird uns vorher erklärt, dass ein überraschender Besuch kam. Dieser Besuch wird nicht so überraschend gewesen sein, denn Hiskia hatte seine Stationen überall gehabt, seine Leute da, die ihm warnten oder aufmerksam machten, wenn das kommt. Und Hiskia hat durch seine Boten bestimmt einige Tage vorher schon davon gewusst. Und dieser Besuch war nicht ein Einzelbesucher, hallo, hier bin ich, sondern es waren jetzt Abgesandte des Königs von Babel. Wenn ihr auf der Karte mal nachschaut, wo das ist, was das für eine Wegstrecke das ist, muss es bewusst sein, es waren bestimmt 20, 30 Mann gewesen, plus die Diener, plus die Soldaten und die Kamele. Die Kamele waren bestimmt 80 bis 120 Kamele, war so eine normale Karawane damals groß. Es war also nicht ein kleines Trüppchen da von zwei Mann, die im Auto ankamen, so, sondern es war eine riesen Truppe, die da ankam. Und die Diplomaten. Und dann schauen wir nochmal auf Jesaja, das müssen wir uns umschlagen nochmal, Jesaja 39, Vers 1 bis 8. Wie gesagt, die Bibel erzählt uns die Geschichte dreimal, darum müssen wir es so ein bisschen hinterher schlagen. Jesaja 39, die Verse 1 bis 8. In jener Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, des König von Babel, Brief und Geschenk an Hiskia, denn er hatte gehört, dass er krank gewesen und wieder zu Kräften gekommen war. Und Hiskia freute sich über sie und er zeigte ihnen alles. Dann wird uns aufgezeigt, er zeigte ihnen sein Schatzhaus, das Silber und Gold. Habe ich nicht Silber, habe ich nicht Gold? Boah, Balsamöle, das köstliche Öl, sein ganzes Vorratshaus und alles, was sich in seinen Schatzkammern befand. Es gab nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Bis dahin, wie Gott ist mit diesen Dingen um. Gott macht das anders. Vers 3. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach zu ihm: Was haben diese Männer gesagt? Woher sind sie zu dir gekommen? Da sagte Hiskia: Boah, stell dir mal vor, aus fernem Land, aus Babylon sind sie gekommen. So weit ist mein Ruhm schon gereicht. Er aber sprach: Was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia sagte: Sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gab nichts in meinen Schatzkammern, das ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesaja zu Hiskia: Höre das Wort des Herrn der Herrscharen. Siehe, Tage kommen, da wird alles, was in deinem Hause ist und was deine Väter bis zum heutigen Tag angehäuft haben, nach Babel weggeschafft werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen und sie werden im Palast des Königs von Babel Hofbeamte sein. Da sagte Hiskia zu Jesaja: Das Wort des Herrn ist gut, dass du geredet hast. Denn er sagte sich: In meinen Tagen wird er Friede und Sicherheit sein. Was zeigt ein junger Mensch seinen Freunden und Kumpels, wenn sie zu ihm kommen, wenn er so Besuch hat? Was zeigt ein älterer Mensch, wenn Leute zu ihm kommen? Und was zeigst du selbst am liebsten, wenn du Besuch bekommst? Was zeigte Hiskia den Diplomaten und was wollten die Besucher hören? In Vers 1 heißt es ja, der fremde König hörte, dass Hiskia krank war und gesund wurde. Und dazu kommt ganz sicher auch, dass er mitgekriegt hat, dass das kleine Volk Israel dafür Sorge getragen hat, dass Assyrien seine Truppen abziehen musste, geschlagen, ohne dass ein Soldat von Israel kaputt gegangen ist, gestorben ist. Und auch das Wunder an der Sonnenuhr. Und so wie wir das heute alle wissen, hat sich damals auch im Volk rumgesprochen von Israel Und Israel, wenn er nachschaut, ist er zwischen Ägypten und Babylon, in dieser Hauptverkehrsroute des Handels. Und die Händler, die ankamen nach Jerusalem, die haben das Prüfer erzählt bekommen, stellt euch vor, was ein König passiert ist. Und haben die auf dem Markt das gesprochen und die Händler haben das weitergetragen. Und so wurde das damals sehr verbreitet. Handy und Kamera gab es nicht, aber die Händler waren eben sehr erfahrene Leute. Und Hiskia war jetzt auf einem Höhepunkt, er war wieder gesund und fit, deshalb auch sehr euphorisch. Und er sah jetzt nicht diese versteckten Schlangen und die versteckten Tretminen, die beim Besuch der Gesandten von Babel mitgekommen sind. Denn die Israeliten wussten ja damals, was Babylon bedeutet. Sie kannten die Geschichte von Noah und Babylon. Aber vor kurzem war der König ja noch sehr arm. Er hatte vorher noch das Gold von dem Tempel abreißen lassen, dem König von Assyrien als Tribut gegeben, alles, was er hatte. Aber jetzt bekam er von allen Seiten so viel geschenkt, dass er wieder super reich war und wurde von Geschenken überhäuft. Und dazu kamen auch die Schmeichelkeiten der Besucher. Und das denke ich mir, wenn ihr die Geschichte von Hiskia vorher noch liest, die wir es nicht als angeschaut haben, die letztes Mal in der Predigt gemacht hatte, können wir feststellen, dass uns der Spott der Welt zu Gott treibt. Aber die Schmeichelkeiten dieser Welt sind Tretminen, die uns Glauben ganz sanft hinwegführen können. Damit will ich nicht sagen, dass wir nichts mit Nichtchristen zu tun haben. Missversteht mich jetzt nicht falsch. Aber uns muss klar sein, dass Schmeichelkeiten oft gefährlicher sind als irgendwelche bösartigen Bemerkungen über unseren Glauben. Und Hiskia war ja sehr stolz auf seine Äußerlichkeiten und er freute sich und zeigte ihnen sein Schatzhaus, das Silber, das Gold und so weiter. Es gab nichts in seinem ganzen Hause, was er nicht gezeigt hätte. Und jetzt kommen ein paar Paukenschläge. Wir merken, als die Gesandten von Babylon da waren und er sagte, boah, sogar Babylon schickt Leute zu mir her, hat er alle Leute eingeladen, seinen Bekanntenkreis zu zeigen, schaut mal her, wer jetzt zu mir da ist. Aber den Jesaja hat er nicht eingeladen. Ihm wäre es peinlich gewesen, wenn Jesaja gekommen wäre, denke ich. Aber jetzt kommt die Anfrage Gottes durch den Propheten, wie so ein Paukenschlag. Die Frage heißt ganz einfach, was haben sie gesehen in deinem Haus? Und Hiskia sagte ganz naiv, na, sie haben alles gesehen in meinem Haus. Es gab nichts, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Für mich ist es interessant, was haben sie gesehen in deinem Haus? Und er zeigt ihnen alles. Wie ist es? Jesaja wurde nicht eingeladen. Laden wir gerne Jesus aus, wenn wir Dinge machen wollen, wo wir wissen, dass es mit der Bibel nicht übereinstimmt, mit den Empfehlungen Gottes. Wenn wir etwas vorhaben, was nicht passend ist für uns und andere Gläubige, dann möchten wir lieber keinen dabei haben, der anderen Leuten das erzählt oder so. Fragt uns Gott halt auch eigentlich, was sehen die Leute in deinem Haus, wenn sie zu dir nach Hause kommen? Könntest du heute Nachmittag Jesus zu dir nach Hause einladen, alles zeigen? Auch dein Keller, dein Hobbyraum, deine Videothek und so weiter? Würden wir Jesus alles so präsentieren, worauf wir stolz sind? Denn spätestens am Tag des Gerichtes werden wir danach gefragt. Hebräer 9, Vers 27 heißt es ganz lapidar, nach dem Tod das Gericht. Haben wir dann auch so Antworten parat, wie Jesus sie erzählt in Matthäus 25, Vers 37 und 44, wo es dann heißt, die zwei Gruppen sind da vor ihm und beide Gruppen fragen das Gleiche. Sag mal, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen oder durstig gesehen? Oder krank oder nackt? Und wann warst du ein Fremdling für uns? Am Tag des Gerichtes wird es nur zwei Gruppen geben, keine fünf oder acht. Es wird nur eine Entscheidung getroffen. Was können wir nicht vorweisen, um von Gott das Anrecht zu haben, ins Paradies zu kommen? Lieber Gott, ich habe dir meinen Zehnten gegeben. Ich habe das Anrecht auf das Paradies. Lieber Gott, ich habe jetzt hier 380 Euro extra gespendet. Ich habe Anrecht auf dein Paradies. Geht es? Denken wir daran, wir können nicht zwei Herren dienen. Und daher können wir eigentlich nur zu Jesus kommen, und sollten Jesus die Weisheit ihm erbitten, wie wir ihm dienen können. Wir können ihn um Verzeihung bitten, wenn wir gefehlt haben, und ihn bitten, uns zu lehren, wie wir ihn in unser Leben einbeziehen können und sollten täglich lernen, von ihm zu leben. Also 7 Tage lang Adventisten sein, also Adveniere, der Herr kommt, und nicht nur am 7. Tag. Und Jesus, wenn wir ihn einbeziehen und lernen zu beten und Gott alles vorzulegen, ehrlich und offen, dann wird er antworten: Was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Oder Kapitel 25, Vers 21, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen, geh hinein zu deines Herrn Haus mit Freuden. Der Jesaja ging zum Hiskia hin nach diesem ganzen Ereignis und sprach zu ihm: Höre des Herrn Wort. Siehe, Tage kommen, da wird alles, was in deinem Hause ist, was deine Väter bis zum heutigen Tag aufgehäuft wir haben, nach Babel weggeführt werden. Nichts wird mehr übrig bleiben, spricht der Herr. Und Hiskia sagte zu Jesaja: Das Wort des Herrn ist gut, dass du geredet hast, denn er sagte sich: In meinen Tagen wird der Friede und Sicherheit sein. Ich denke, wenn man habe diese Antwort so gehört und gelesen, nachdem nach mir die Sinnflut, hat König Ludwig XIV. Gesagt. Aber jetzt möchte ich immer mein Leben leben. So hört sich das zunächst mal an. Aber wenn wir jetzt genauer nachschauen, müssen wir im 2. Könige 18 mal nachschauen. Im 2. Könige 18 wird uns noch mal erzählt, die Verse 5 bis 7. 2. Könige 18, 5 bis 7. Also von Hiskia. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vorgenommen hatte, gelang ihm. Also ich denke, dass diese Sache hier, das Wort des Herrn ist gut, dass du geredet hast, zeigt, dass Hiskia akzeptierte, was Gott ihm sagte und eingesehen hatte, was er falsch hatte. Und ich finde es schön, dieses Wort hier, und ich hoffe, dass Gott es eines Tages mal zu mir auch sagen wird. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Das ist die beste Aussage des Lebens, die wir haben können, wenn Gott uns dieses Zeugnis ausspricht. So möchte ich euch zum Abschluss noch ein Gebet vorlesen, das ich gefunden habe, das Gebet eines Puritaners. Das heißt: O Herr, alle meine Sinne, mein Körper, mein Verstand, mein Herz sind eine Falle für mich. Ich kann kaum die Augen öffnen, ohne die zu beneiden, die über mir stehen, oder die zu verachten, die sich unter mir befinden. Zu oft begehre ich das Ansehen und das Reichtum der Mächtigen. Ich bin dann stolz und unbarmherzig gegen andere. Wenn ich Schönheit erblicke, verführt es mich zu Begierde. Sehe ich Missbildung, erregt es Abscheu und Verachtung in mir. Wie schnell schleichen sich üble Nachrede, nutzlose Scherze und schamloses Gerede in mein Herz. Bin ich attraktiv? Welcher Nährboden für Stolz? Bin ich entstellt? Welche Gelegenheit zur Klage und Selbstmitleid? Bin ich begabt? Oh, wie ich Applaus begehre. Bin ich ungebildet? Oh, wie verachte ich das, was ich nicht besitze. Habe ich Autorität? Wie anfällig bin ich dafür, Vertrauen zu missbrauchen, meinen Willen zum Gesetz zu machen, das Vergnügen anderer zu unterbinden und meine eigenen Interessen und Grundsätze zu dienen? Bin ich anderen unterstellt, wie ich sie um ihre Vorrangstellung beneide? Bin ich reich? Wie übermütig werde ich? Du, Herr, weißt, dass dies alles Fallen sind, weil ich so verdorben bin und dass ich für mich selbst die größte Falle darstelle. Ich bedauere, dass mein Verständnis so lügenhaft ist, meine Gedanken so unbedeutend, meine Zuneigung so lau, meine Ausdrucksweise so unbegeistert und mein Leben so unangemessen ist. Aber kann man von Staub etwas anderes erwarten als Leichtsinn und von Verderbtheit etwas anderes als Verunreinigung? Erinnere mich immer wieder an meinen natürlichen Zustand, aber lass mich meinen himmlischen Titel und die Gnade, die jede Sünde überwinden kann, nicht vergessen. Amen.